Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
Wir sind in der Predigtreihe und diese Predigtreihe heißt Christus am Kreuz. Die meisten von uns haben schon ein Heft bekommen. Wir haben natürlich einige übrig. Wenn du heute zum ersten Mal da bist, dann kriegst du von uns ein Heft, ja, bei unserem Infopunkt oder auch denn so an dem am Eingang. Und hier kannst du die 7 verschiedenen Einheiten zu unserer Predigtreihe mitlesen. Und es geht natürlich um ganz, ganz viel Inhalt. So Vers für Vers kannst du dann lesen, was diese Schrift bedeutet. Und du kannst dich informieren zum Tod Jesu am Kreuz. So, heute habe ich die 5. in der Predigtreihe. Und es geht heute um den Tod von Jesus und sein Begräbnis. Und ich habe diese Predigt heute den Titel gegeben: Verendet durch den Tod von Jesus. Verendet durch den Tod von Jesus. Jeder von uns hat in unser Leben einen wichtigen Tag gehabt, einen Tag, wo das Leben sich verändert hat. Ich denke zurück an die Geburt meiner 3 Kinder. Und die sind Tage, die einfach in meinem Herzen, in meinem Gedanken präsent sind. Ich könnte dir jetzt sagen, was ist alles an welchem Tag passiert? Weil das war ein lebensverändernder Tag. Dann kam ein Kind auf die Welt und unser Leben wird nie wieder dasselbe sein. Stimmt's? Nie wieder dasselbe sein. Und vielleicht hast du auch im Negativen auch eine Erfahrung gemacht, wo du sagst, jemand in unserer Familie ist heimgegangen oder jemand ist plötzlich gestorben und in deinem Gedanken ist irgendwie, die ganzen Ereignisse sind in deinem Herzen dann eingebrannt. Du wirst das niemals vergessen, was an dem Tag passiert ist. Und wer stellt sich die Frage heute, warum, Jesusgemeinde, warum beschäftigt ihr euch denn so sehr mit diesem Todestag, diese letzte 24 Stunden von Jesus Christus? Und ich möchte euch sagen, ja, der Grund ist, dass dieser Tag der Tag ist, der die Menschengeschichte verändert hat. Nichts war nach diesem Tag anders. Alles war anders. Ich wollte nur sicher sein, dass ihr wach seid. Ja? Alles war anders nach diesem besonderen Tag. Und wir wollen reinschauen jetzt, was da passiert ist. Und ich bin begeistert von dieser Geschichte. Und heute geht es um diesen Tod und diese Begräbnis von Jesus. Und ich habe die Predigt dann aufgeteilt in 4 verschiedene Blöcke. So, das erste ist, was hat Jesus gesagt? Was hat er am Kreuz gesagt? Das zweite ist, wie ist er gestorben? Der dritte ist, wie war der Begräbnis? Und als vierter möchte ich, dass wir 4 Menschen dann kurz anschauen, die verändert wurden durch das, was sie an dem Kreuz, an dem besonderen Tag erlebt haben. Und das ist ja ganz wichtig für dich und für mich. Wisst ihr, dass an diesem besonderen Tag allein bei der Kreuzigung erfüllte sich 28 Prophetien. 28 Prophetien von dem insgesamt geschätzten 300 Prophetien über das Leben von Jesus. 10% erfüllte sich in den letzten Stunden, jetzt vor er gestorben ist. Und was ich da noch wunderbarer und noch interessanter oder kraftvoller finde, ist, dass vieles, was in den letzten Stunden passiert, viele Dinge, die passiert sind, hat er selber nicht in der eigenen Hand gehabt. Man könnte sagen, ja, Jesus war ein Klüger, der war ein Täuscher, der ist einer, der einfach wusste, was alles passieren sollte und hat das selber die Reihenfolge bestimmt. Aber ich meine, heute kommen wir zu einigen Prophetien, die erfüllt würden und wir werden merken, dass er schon zu diesem Zeitpunkt tot war. Da müsste man wirklich mächtig sein, um zu beeinflussen, dass die Prophetien erfüllt werden, nachdem du gestorben bist. Und das hat sich erfüllt. Und das ist ja wunderbar, weil die ganze Geschichte, die wir heute haben, so, das stärkt unser Glaube, das stärkt der Tatsache, dass wir an ihm glauben und wir wissen, dass er unser Herr ist und wir sollen auch wissen, warum er das ist. Und wir kein Märchen haben, sondern wenn wir diese Fakten dann eins nach dem anderen betrachten, dann gibt es einen guten Grund für unser Glaube. So, das Erste ist, was sagte er am Kreuz? Wir lesen ab in Johannes 19, ab Vers 28. Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war. Und um zu erfüllen, was in das Schrift vorausgesagt war, sagte er, ich habe Durst. Sie tauchten einen Schwamm in ein Gefäß mit Weinessig. Man steckten ihn auf einen Hyssop-Zweig, den sie an seine Lippen hielten. Als Jesus davon genommen hatte, sagte er, es ist vollbracht. Dann neigte er den Kopf und starb. Mit diesem einen Schrei, ich habe Durst, wird wieder eine Verheißung Gottes erfüllt. Nirgendwo im Alten Testament finden wir genau dieses Zitat, aber im Psalm 69 lesen wir Folgendes. Ihre Beschimpfungen haben mir das Herz gebrochen. Ich bin verzweifelt. Wenn doch nur ein einziger Mitglied gezeigt hätte, wenn nur eine sich mir zugewandt und mich getröstet hätte. Stattdessen geben sie mir Gift zu essen. Bieten mir Essig an, wenn ich durstig bin. Und das ist so eine sogenannte messianische Psalm hier, so wo prophezeit wurde, wo David einfach das geschrieben hat, aber nicht wusste, was er eigentlich da geschrieben hat. Er hat so vorausgesehen, was kommen wird, was Jesus in diesem Moment erfüllen wird. Und hier steht, stattdessen geben mir Gift zu essen, bieten mir Essig an, wenn ich durstig bin. Vielleicht ein Gedanke dazu ist ja, dass Jesus gedürstet hat, damit wir im Leben nicht mehr dürsten müssen. Ja, das ist eine wunderbare Sache. Und wir meinen jetzt, natürlich wird hier gemeint, geistlich dürsten. Ja? So, dass wir von ihm trinken können. So, dass er hat das auf sich genommen. Er wurde durstig für uns. Und dann in Vers 30 gibt es noch was Großartiges. Und Jesus sagt hier nicht nur, ich habe Durst, sondern er sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und vielleicht ja eine dieser Statements, die dein Leben prägen könnte wie nichts anderes, dass er das vollbracht hat. Das heißt, dass er durch sein Leben vollbracht hat, dass du und ich frei sind. Dass er das vollbracht hat, dass es nie wieder ein Opfer geben sollte für die Sünde. Dass er das vollbracht hat, dass er dann alles, was über sein Leben gesagt wurde, prophezeit wurde, was der Vater von ihm wollte, dass er das vollbracht hat, dass er das vollendet hat, dass er tatsächlich über das Ziellinie gegangen ist und alles erfüllt hat, was der Vater von ihm wollte. Erstaunlich, oder? Also erstaunlich. Und deswegen ist das ein Tag in der Geschichte, der so gewaltig ist, so weil das ist der Tag, wo wir die Möglichkeit bekommen haben, frei zu sein. Wo wir die Möglichkeit bekommen haben, von unseren Sünden befreit zu werden, weil er das vollbracht hat und er unsere Sünden auf sich genommen hat. Das ist eine wunderbare Tatsache. Der Mensch muss nichts mehr machen, um gerettet zu werden, nichts mehr, um Gnade zu verdienen. Jesus hat alles getan. Und wenn ich das lese, dann vielleicht noch ein Gedanke dazu, und das ist, dass Jesus gesagt hat, Johannes 17 kann man das lesen, ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Ich habe dich hier auf Erden verherrlicht, indem ich alles tat, was du mir aufgetragen hast. Und spricht es auch dich nicht an, wenn Jesus dein großes Vorbild ist, wenn er derjenige ist, der das vollbracht hat mit seinem Leben, spricht es dich nicht doch an, wo du auch sagst, hey, ich möchte auch alles vollbringen, was er für mein Leben gedacht hat. Und dieser Gedanke lebt in mir. Vollbringen, was er für mein Leben gedacht hat. Was hat der himmlische Vater mit mir vor? Warum überlegen, dass er das in deinem Leben auch umsetzen könnte? Und wisst ihr was, ich finde es immer dann sehr schade, wenn ab und zu Leute sagen, ja, ich bin einfach von dem Weg abgekommen, ja, ich bin mit mir selbst enttäuscht, weil ich auf der Strecke geblieben bin, weil ich irgendwie dann falsch abgebogen bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich das nie vollenden wird, was der Herr mit mir vorhat. Vielleicht steckst du heute in dieser Kategorie und ich möchte euch sagen, so heute ist eine Gelegenheit da für dich, dass du einen Neuanfang machen kannst, dass du Hoffnung bekommen kannst. Warum nicht heute sagen, jetzt beim Abendmahl heute, dass du zu Jesus kommst und du sagst, Herr, hilf mir, einen Neustart zu machen. Und wisst ihr, was ich dann immer wieder finde? Dass er auch in seinem Lebenslauf mit uns, dass er auch genau weiß, wo wir von dem Weg abgegangen sind, wo wir unsere Fehler gemacht haben. Und er hat einen wunderbaren Weg, uns wieder auf den richtigen zu bringen, damit wir auf Kurs bleiben. Ja, das ist der souveräne, liebevolle, wunderbare Gott, den wir dienen. Und derjenige, der gesagt hat, es ist vollbracht. Aber hey, warum nicht du, ja, dass du sagst, Jesus, ich will wirklich dann alles, was du mit mir vorhast, das will ich vollbringen in meinem Leben. Nicht einfach dich damit abfinden. Das Zweite, was wir heute haben, ist nicht nur das, was hat er gesagt am Kreuz, aber wie starb er? Wie starb er? Und da sind wir bei Vers 31. Die führenden Männer des jüdischen Volkes wurden die Gekreuzigten nicht bis zum nächsten Tag, einem Sabbat, der wegen des Passafestes noch dazu ein besonderes Sabbat war, am Kreuz hängen lassen. Um den Tod schneller herbeizuführen, baten sie Pilatus, dass man ihnen die Beine brach. Dann konnten die Leichname vom Kreuz abgenommen werden. Da kamen die Soldaten und brachen den beiden Männern, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, die Beine. Doch als sie zu Jesus kamen, sahen sie, dass er schon tot war. Deshalb brachen sie ihm nicht die Beine. Es war eine normale römische Praxis, so gekreuzigte Männer und Frauen am Kreuz einfach zu lassen. Aber weil es der Freitag war und die jüdische Leiter eine andere Gewohnheit haben, mosaisches Gesetz, haben sie gesagt, wir müssen ihn dann runterbringen vom Kreuz. Er darf nicht über Nacht dann am Kreuz bleiben. Und deswegen haben sie gebeten, so die jüdische Führung hat, sie haben dann die Beine gebrochen, damit so das Sterben dann schneller geht. Damit man ja bis zum Abend die Leichname vom Kreuz dann abnehmen konnten. Und die Soldaten haben offensichtlich angefangen, links und rechts von Jesus, und haben das ja mit den zwei, die links und rechts von ihm gekreuzigt wurde, gemacht. Und dann kamen sie zu ihm und sie haben herausgefunden, dass er schon tot war. Dass er schon tot war. Und hier geht es um diese Momente, wo Jesus das nicht in seiner Macht hatte, aber wir merken, wie göttlich das war, dass alles, was über ihn prophezeit wurde, in Erfüllung gegangen ist. Die Beine von Jesus wurden nicht gebrochen, weil er schon tot war. Und in Johannes 19, so 36 lesen wir, diese Dinge sind geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist, nicht eine seiner Knochen wird zerbrochen werden. Und in 2. Mose 12, 46 lesen wir so Folgendes. Und das ist so erstaunlich, dass das perfekte Passahlamm perfekt sein musste, keine gebrochenen Beine. Und deswegen war es so wichtig, dass Jesus natürlich das auch erfüllt hat. 2. Mose 12, 46. Ihr sollt das Lamm gemeinsam in einem Haus essen. Ihr dürft nichts vom Fleisch des Opferlammes nach draußen tragen und keinen seiner Knochen zerbrechen. Er muss perfekt sein. Und dieser Opfer muss perfekt sein. Und vielleicht haben die Kinder Israels damals gedacht, ja, warum soll es so sein? Warum so sein? Warum ja nicht die Knochen brechen? Und 1500 Jahre später erkennen sie, warum das nicht erlaubt war. Weil nämlich diese Passa-Opfer, sie sollen ein Bild auf Jesus hin sein, wo seine Knochen auch nicht gebrochen werden dürfen. In Psalm 34 steht, Vers 20 und 21. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Denn der Herr beschützt ihn vor Unheil. Nicht einer von seinen Knochen wird zerbrochen werden. Eine Prophetie geht in Erfüllung. Vorausgesagt und erfüllt in seinem Leben. Eine davon. Dann kommen wir zu Johannes 19, 34. Einer der Soldaten bohrte jedoch einen Speer in seine Seite und Blut und Wasser flossen heraus. Dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Alles, was er sagt, ist zuverlässig und wahr. Er berichtet darüber, damit auch ihr zum Glauben findet. Ich meine, das ist ja, was der Johannes hier dann immer wieder sagt. So in dem, was er zu Jesus geschrieben hat, sagt er, wir sind Augenzeugen davon. Wir haben es erlebt, wir haben es gesehen. Und wir wollen euch das berichten. Mit den eigenen Augen haben wir das gesehen. Und deswegen ist es so wichtig und so wunderbar für uns, wie diese vier Evangelien alle zusammen ein Bild von Jesus geben und wo wir sagen können, wir haben einen Grund für unser Glaube, wir haben einen Grund, warum wir an Jesus Christus glauben, einen Grund, warum wir sagen, er ist der Sohn Gottes, es gibt keinen anderen. Und dann in Vers 34, anstatt Jesus die Beine zu brechen, durchbohrte ein Soldat die Seite von Jesus mit einem Speer. Meine, Jesus ist ja schon tot. Und mit dieses Durchbohren hat man ein Bild von einem Stich in seine Seite. Aus diesem Wunde in seine Seite so flossen Blut und Wasser. So vielleicht hat dieses Speer ist einfach in sein Herz gegangen und durch das, was rausgeflossen ist oder so, hat man auch gemerkt, so ist auf jeden Fall tot. Das kann nur sein jetzt mit einem toten Menschen. Und was ja Johannes dann hier vorhat, ist da wieder mal zu bestätigen, so Jesus war nicht nur ohnmächtig, als sie ihn vom Kreuz genommen haben. Der war tot. Und er will hier einfach so die Grundlage schaffen für die Auferstehung. Dass er auferstanden ist von dem Tod, dass er nicht irgendwie so eingeschlafen ist oder ohnmächtig war und dann wieder zum Leben dann aufgewacht ist. In Johannes in Vers 36, diese Dinge geschehen, damit sich erfüllt, was in der Schrift vorausgesagt ist. Nicht eine seiner Knochen wird zerbrochen werden und sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und das ist auch dann ein Rückblick auf Sacharja 12, Vers 10, wo steht, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben und um ihn trauen wie um einen einzigen Sohn. Ja, das ist gewaltig. Ja, wenn man überlegt, dass der Sacharja nach vorne schaut, weiß nicht, was er sagt, aber prophezeit unter der Kraft und unter der Salbung vom allmächtigen Gott und sagt so etwas und dann sieht man das bildlich in Erfüllung gehen in seinem Leben. Und er hat keine Macht über sein eigenes Leben, aber der Vater im Himmel macht sicher, dass alle diese Dinge dann erfüllt werden. Kein Soldat hat die Anweisung bekommen, ihn zu durchbohren. Aber sie haben das trotzdem gemacht. Und was ja Johannes eigentlich denn hier vorhat, ist immer wieder zu sagen, überlegt euch, was ihr für einen Retter haben. Wie ist Jesus? Und diese großartigen Prophetien sind in Erfüllung gegangen. Und für mich ist es interessant, dass diese Prophetien, diese Messias so voraussagen. Und wenn man überlegt, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass alle diese Prophetien in seinem Leben in Erfüllung gegangen sind, dann werdet ihr überwältigt sein. So hier hat jemand, der in diesem Bereich jetzt ein Wissenschaftler ist, hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mann 48 Prophezeiungen über Jesus im Alten Testament erfüllt, und das ist nur die 48, die er dann geforscht hat, ist der 1 zu 10 mit 157 Nullen dahinter. Um das deutlich zu machen. Ich meine, ich denke, mir würde es dann reichen, wenn es dann 1 zu 1 Million ist oder vielleicht 1 zu 10 Millionen oder so 1 zu 100 Millionen ist oder 1 zu 1 Milliarde ist die Möglichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass er das erfüllt. Aber das ist ja nicht nur das jetzt, viel, viel, viel mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch in seinem Leben Diese 48 Prophetien aus dem Alten Testament, wie von ihm deine Furcht würde, erfüllen könnte. Das sollte dein Glaube stärken. Das stärkt mein Glaube, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Das hilft mir zu sagen, Jesus, ich weiß ja, dass du lebst. Ich habe dich in meinem Leben erlebt. Aber danke, Herr, dass es nochmal eine Bestätigung ist, so dass es kein Märchen ist, an dem ich glaube. Und dann kommen wir zur dritten Frage. Wo würde er begraben? Oder wie wurde er begraben? Danach bat Josef von Arimathäa Pilatus um die Erlaubnis, den Leichnam vom Kreuz abnehmen zu dürfen. Er war insgeheim ein Jünger von Jesus, denn er fürchtete sich vor den führenden Juden. Als Pilatus ihm gestattete, ging er und holte den Leichnam. Auch Nikodemus, der Jesus einmal in der Nacht aufgesucht hatte, kam und brachte zum Einball Samirien etwa 30 Kilogramm Myrrh und Aloe mit. Gemeinsam wickelten sie den Leichnam mit den Kräutern in lange Leinentücher, wie es bei den Juden vor dem Begräbnis Brauch ist. Der Ort der Kreuzigung befand sich in der Nähe eines Gartens. Dort lag ein neues Grab, das noch nie benutzt worden war. Und weil es der Tag der Vorbereitung für das Passafest war und das Grab sich in der Nähe befand, bestatteten sie Jesus dort. Ich meine, der Sanhedrin macht alles Mögliche, um Jesus zu verachten und zu demütigen, aber in ihren eigenen Kreis gibt es einen, der gläubig geworden ist. Einer, der sagt, ich bin verantwortlich, und er hat das möglich gemacht, dass Jesus ein ehrbares und nobles Begräbnis bekommt. Ich meine, und hier kommt wieder eine Erfüllung von einer Prophetie aus Jesaja 93, Vers 9. Zwar wies man ihm ein Grab unter Sünden zu, doch wurde er ins Grab eines reichen Mannes gelegt, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrüger war. Ja, man kann ja nur wieder staunen. Aber zu dieser Einzelheit, ja, zu diesem Begräbnis, die Juden waren bereit, immer bereit, den Leib jetzt runterzunehmen vom Kreuz. Sie hätten ja im normalen Fall so diesen Leib mit anderen Kriminellen außerhalb der Stadt ein Begräbnis gegeben. Und jetzt kommt der Josef von Arimathäa und er kommt zu Pilatus und er sagt, ich möchte diese Leiche haben. Und er würde einfach zum Schlüssel in Gottes Hand, dass er eine königliche, royale Begräbnis bekommt, obwohl er am Kreuz gestorben ist. Eine völlige so Wende der Geschichte hier. Jesus, erinnert euch, ja, Jesus ist jetzt schon tot. Und jetzt kommt einfach eine Wende, wo wieder mal Gott seine Hand im Spiel hat. Und hier lesen wir, Josef von Arimathäa war es. Und dieser Mann wurde erwähnt in allen vier Evangelien. Der Grund dafür wäre es gewesen, so dass er von den Menschen bekannt wurde. Und Johannes hat sozusagen gesagt, hier ist der Josef von Arimathäa und die anderen, die geschrieben haben, ihr kennt ihn. So, wenn ihr so eine Frage habt, wie ist denn Jesus gestorben, dann könnt ihr auf jeden Fall zu ihm gehen und er würde euch eine Antwort geben. So ist so der Sinn, der dahinter steckt, dass jedes Evangelium, den man jetzt genannt hat. Und dann kommt der Nikodemus und er brachte eine Gewürzmischung mit und er hat ja 30 Kilogramm mitgebracht. Man muss es überlegen, ja, das ist nicht eine normale Bestattung hier. Das ist jetzt 30 Kilogramm, das ist eine königliche Menge, die er mitbringt, weil es geht darum, dass Jesus dann eine königliche Bestattung bekommen sollte. Das Grab, das sie dann ausgewählt haben, ist ein Grab so in einem Garten. Ich meine, er sollte normalerweise mit den Kriminellen so ein Grab bekommen, aber der Josef, der hat ein neues Grab, ein ausgehauenes neues Grab, ein Grab jetzt in einem ganz großen Areal. Und so Johannes macht es hier ganz klar, dass es auch ein Grab ist, das etwas Besonderes ist. So ein Grab in einem ganz großen Areal, in einem Garten, so ein, wo so an und vorbereitet, ist nicht ein normales Grab jetzt für den normalen Bürger. So, das ist jetzt ein Grab für jemand, der ganz, ganz viel Status und Reichtum in der Gesellschaft hatte. Es ist außergewöhnlich teuer und es symbolisiert wieder mal die Bedeutung von Jesus und von seinem Sterben in diesem Moment. Es ist exklusiv, was man auch denn hier lesen kann. Das ist nicht so, dass noch jemand schon im Grab war oder dass noch zweier da war und sie haben ihnen gesagt, okay, was machen wir mit Jesus? Aha, ich kenne ein Grab oder so, wir bringen ihn auch hin. Nein, es war ein neues Grab, eine Möglichkeit, ihn dahin zu bringen, damit er ganz alleine ist. Ein Grab innerhalb einer großen Areal. Und was Johannes hier tut, ist er widerlegt einfach alle Leute, die sagen, es könnte sein, dass sie den Falschen gesucht haben. Es könnte sein, dass es andere in dem Grab jetzt mit Jesus gewesen sind und sie haben den Falschen gesucht. Oder es könnte sein, dass sie auf das falsche Grab hingegangen sind. Es gab nur einen in einem riesigen Areal. Und es war nur einer in einem neuen Grab. Das kann man alles dann aus diesem Text hier dann rauslesen. Wisst ihr was? Gott ist sicher. Und er wollte das damals schon sicher machen, dass du und ich ein Fundament haben für das, was wir glauben, was unerschütterlich ist. Das ist jetzt, was er wollte für dich und für mich. Und jetzt zum Schluss hier in meiner Predigt heute. Ich möchte vier Leute erwähnen, die auf dieses Sterben von Jesus geschaut haben und ihr Leben verändert wurde. Und ich möchte dich dann die Frage stellen, vielleicht bist du einer davon. Der erste, der Räuber am Kreuz, in Lukas 23, 41 steht, wir haben für unser Vergehen den Tod verdient, sagt er, aber dieser Mann hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Der Räuber, der dabei war, hat diese Kreuzigung gesehen. Er war dabei, hat das Ganze jetzt miterlebt, was mit Jesus war. Und seine Reaktion ist, der ist unschuldig. Aus deinen eigenen Augen ist Jesus unschuldig. Das ist eine Reaktion. Vielleicht bist du hier heute und du hast noch nie in deinem Leben eine Entscheidung für Jesus getroffen. Oder vielleicht war das lange her. Oder vielleicht bist du einfach am Rande. Oder du bist aus irgendwelchen Grund hast du dann Fragezeichen zu dem Sohn Gottes. Ich möchte dich heute dann herausfordern. Ich möchte dich heute dann auffordern zu sagen, ja, sag einfach Jesus, du bist unschuldig. Vielleicht bewegt das dein Herz. Vielleicht wird dein Herz verändert in dem Moment, wo du sagst, Jesus, du bist unschuldig. Ich bin schuldig und du bist unschuldig und du hast das alles für mich gemacht. Wow, das berührt mein Herz, das bewegt mich. Ich möchte ein anderes Leben führen. Oder zweitens, der römische Soldat. So Markus ja, so 15, 39, der hat gesagt, da schrie Jesus laut auf und starb. In diesem Augenblick riss der Vorhang im Tempel von oben nach unten in zwei. Der römische Hauptmann, der dem Kreuz gegenüberstand und mit angesehen hatte, wie Jesus gestorben war, rief aus, ja, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Er hat gesehen, wie Jesus gestorben ist. Er hat gesehen, wie er das unter Kontrolle hat. Ein Mann, der auf keinster Weise dann gläubig war, er stand neben, hat das Ganze dann angeschaut und gesagt, wow, das ist wirklich der Sohn Gottes. Sein Herz wurde berührt von all dem, was er erlebt hat. Und er musste dann entscheiden, sein Herz wurde verändert. Und er wurde zu einem, der gesagt hat, das ist der Sohn Gottes. Und dann gibt es ja noch zwei Männer, so Josef von Arimathea. Wenn wir überlegen, ja, wer er war, er gehörte zu der Elite. Er ist dann ein heimischer Jünger von Jesus. Und jetzt bekommt er auf einmal, als er das gesehen hat, bekommt er einen außerordentlichen Mut zu handeln. Eine riesige Bereitschaft, sozusagen, ich gehe einfach auf Pilatus hin und ich werde ihm dann bitten, ja, um den Leichnam. Und ich meine, der hat das jetzt mit großem Risiko gemacht. Der wurde dann sicherlich abgelehnt von dem ganzen Sanhedrin. So, das war nicht dann das, was man machen würde, wenn man in der Elite dann bleiben wollte. So, er hat einfach die Entscheidung getroffen, koste es, was es wolle, ich werde es tun. Ich werde diese Leiche so nehmen und Jesus eine andere Bestattung geben. weil er an Jesus geglaubt hat. Und es nicht nur irgendwie eine Vermutung war, er hat das umgesetzt in eine Tat. Und er stellte sich eindeutig auf die Seite von Jesus. Wie ist es bei dir heute? Kostet es was? So entscheide dich neu. So, und dann Nikodemus, das letzte heute, Nikodemus, der hat seinen Glauben in der Öffentlichkeit endlich gezeigt. Und ich meine, erstejenige, Johannes Dreier, kam zu Jesus bei Nacht und hat gesagt, wie soll man wieder geboren werden? Und hat ihm heimlich gefragt. Und auf einmal ist er nicht mehr heimlich dabei, ist er wirklich dabei und bekennt, was Jesus ist und wer er ist. Vermutlich kümmert sich Josef um die rechtliche Schütter, während Nikodemus die Gewürze für die Einbalsamierung besorgte. Und Nikodemus ist dieser Mann, der jetzt bekennt, er ist derjenige, zu dem ich komme. Der ist derjenige, der wirklich Sohn Gottes ist. Und das Kreuz gibt ihm in seinem Leben eine ganz, ganz neue Kühnheit, so zu handeln. So, mein Gebet heute ist, dass das Kreuz jeder von uns eine ganz, ganz neue Kühnheit gibt, zu handeln. Letzter Zitat. Als Christus starb, starb er für dich als Einzelner, als ob du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst. Das hat ja C.S. Lewis gesagt. Starb für dich, als Christus starb, starb er für dich als Einzelner, als ob du der einzige Mensch auf der Welt gewesen wärst. Und wenn du meinst, vielleicht hat das Jesus für alle anderen gemacht, sage ich ja, wenn du der Einzige auf dieser Welt gewesen wärst, hätte er das auch für dich gemacht. Was machst du mit ihm? Erlaubst du, dass er dich verändert? Lass zu, dass das, was am Kreuz passiert ist, in dein Herz geht heute. Amen.
Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.